Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Zwei Kriminalromane haben wir heute im Programm, die, wie sich das für gute Krimis gehört, mehr sind als nur Spannungsromane. Die Französin Julia Deck kreist in ihrem neuen Buch um nichts weniger als ein Nationaldenkmal, so der Titel. Der Spanier Javier Cercas legt den zweiten Band einer Romantrilogie vor, Die Erpressung. Außerdem stellen wir einen neuen Verlag für afrikanische Literatur vor, den Interkontinental Verlag. Dina Netz ist am Mikrofon. Guten Tag. Als Julia Deck 2012 ihren Debütroman Viviane Elisabeth Fauville vorlegte, da wurde sie auf einen Schlag als Schriftstellerin bekannt. Deck hat eigentlich eine Journalistenschule besucht, unterrichtet heute auch das Fach Journalismus. Und vielleicht hat sie in diesem Beruf das knappe, pointierte Schreiben gelernt. Julia Deck seziert menschlich Abseitiges, gesellschaftlich Absurdes in kurzen Romanen, die vorgeben, Krimis zu sein. So auch jetzt wieder Sigrid Brinkmann über Julia Decks neuen Roman Nationaldenkmal.
Julia Deck nimmt das Genre des Kriminalromans nicht ernst. Sie liebt es, obskure Komplotte zu erfinden und Mördern und Totschlägern die Gefängnisstrafe zu ersparen. Auch in ihrem neuen Roman kommen aufgrund einer grotesken Verkettung von Umständen zwei Menschen zu Tode. Aber die brillant in Szene gesetzte Mechanik des Verbrechens ist nur das Beiwerk für eine Farce, die den Alltag selbstverliebter Celebrities ätzend komisch vorführt. Im Zentrum steht der altersmüde, einstige Filmstar Serge Langlois. Er bekommt keine Rollen mehr, beschwört aber beim täglichen Aperitif im Kreis von Familie und Hausangestellten, die verlässlich an den richtigen Stellen lachen, anekdotenreich seine ruhmvollen Tage als Haudegen, wohl wissend, dass er in einem Land lebt, das ihm den einmal verliehenen Ehrentitel Nationaldenkmal niemals entziehen würde. Was so alles im Haus der Schauspielikone geschieht, berichtet eines der Adoptivkinder. Für die Gestaltung der Erzählstimme konnte Julia Deck auf eigene Erfahrungen zurückgreifen.
Ich habe das Gefühl, in meinem Leben viel spioniert zu haben. Wie meine Erzählerin bin ich in einer Welt von Erwachsenen groß geworden. Ich war mehr damit beschäftigt, zu beobachten, was so geschieht, als mich, so wie die meisten Kinder das tun, in etwas hineinziehen zu lassen und mitzumachen. Ich war fasziniert von den Rollenspielen der Erwachsenen. Es bereitet mir immer noch mehr Vergnügen, diesem Gesellschaftstheater zuzuschauen, als direkt mitzuspielen.
Die ehemalige Privatresidenz von König Ludwig XVI. In Rambouillet ist der Ort, an dem Julia Decks Gesellschaftstheater aufgeführt wird. Die prächtigen Räume des Anwesens sind ihr Labor. Nach und nach lässt die Autorin die Welt der Pariser Vorstädte, der schwarzen Hip-Hopper, der alleinerziehenden Verkäuferin und der Gelbwesten-Unterstützer in das Schloss einsickern. Julia Deck hat sich den Spaß erlaubt, jeder Erzählfigur einen spezifischen Charakter zu verleihen, ganz so, wie das in der Literatur des 19. Jahrhunderts üblich war. Der ausgebufften Supermarktkassiererin Sandrine fällt die Rolle zu, das Ableben des von Julia Deck so wunderbar karikierten Schauspielers zu beschleunigen. Dass die Geburtstagsfeier zu Ehren des Nationaldenkmals zum Fiasko gerät, geht auf ihr Konto. Unter den Gästen die Macrons.
Sie waren noch kleiner und schlanker als im Fernsehen. Man hatte darauf geachtet, die Vorhänge im Esszimmer zu schließen. Aber im Vorbeigehen wollte Brigitte den türkisfarbenen Samt anfassen und enthüllte dabei das Chaos auf der hinteren Wiese. Die Präsidentengattin zeigte Verständnis. Ein so großes Schwimmbecken instand zu halten, sei eine leidige Angelegenheit. Der Pool in La Lanterne bedürfe der ständigen Pflege dreier Beamter, klagte sie.
Der Präsident freut sich über die Gelegenheit, einem Gelbwestensprecher, den die Strippenzieherin Sandrine auf die Gästeliste gesetzt hatte, die Mitarbeit in einer Regierungskommission anzubieten.
Matthias hatte sich auf der Vortreppe wiedergefunden, wo er mit dem Präsidenten posierte wie ein Reh im Scheinwerferlicht.
Der Gelbwestenbewegung entgeht selbstverständlich nicht, was die Klatschpresse über das Fest für das Nationaldenkmal druckte. Mit dem überrumpelten Matthias wird bald keiner mehr reden. Das lakonische Erzählen beherrscht Julia Deck einfach meisterlich, Kühl schildert sie die ambivalente Beziehung zwischen den sogenannten kleinen Leuten und der Elite aus Kultur und Politik. Beide Schichten verharren in geschlossenen Kreisen. Nach Serge Langlois Tod stirbt auch die kriminelle Drahtzieherin gewaltsam, aber niemand weint. Ein Kind muss den Kopf für die Tat hinhalten, denn mit Kindern haben Richter und die Nation Mitleid. Das Volk resoniert in Julia Decks maliziösem Epos gern über die moralische Verkommenheit von öffentlichen Personen, aber es merkt nicht, dass ihm stets nur die Rolle des ausgesperrten Zaungastes zugewiesen wird. In Julia Decks Roman ziehen Menschen zum Schloss des Nationaldenkmals, weil sie Orte brauchen, die Fantasien beflügeln und die Sehnsucht nach dem Besonderen steigern. Die vom Renommee des Nationaldenkmals zehrende, hinterbliebene Familie weiß das. Julia Deck kennt kein Mitleid. Sie zeigt, wie unfrei das Volk und wie beschränkt Angehörige sind, die es gewählt haben, im Schatten einer Legende zu leben.
Diese Legende ist das titelgebende Nationaldenkmal. Sina de Malafosse hat Julia Decks Roman aus dem Französischen übersetzt. Er ist bei Wagenbach erschienen. Wenn im Oktober Spanien Gastland der Frankfurter Buchmesse ist, dann wird auch der Bestsellerautor Javier Cercas Teil der Delegation sein. Cercas hat sich einen Namen gemacht mit Büchern, in denen er den spanischen Bürgerkrieg literarisch verarbeitete, den Militärputsch von 1981 oder andere Ereignisse der jüngeren spanischen Geschichte. Zuletzt hat er Terra Alta veröffentlicht, den ersten Teil einer Krimi-Trilogie, der vor dem Hintergrund der Franco-Diktatur spielt. Dafür wurde Javier Cercas mit einem der höchst dotierten Literaturpreise der Welt ausgezeichnet, dem Premio Planeta. Jetzt ist der zweite Band, Die Erpressung, auf Deutsch erschienen. Dirk Furich stellt ihn vor.
Melchor Marin, der Held in diesem Kriminalroman, ist ein alter Bekannter. Er war schon im vorherigen Buch als Ermittler tätig, was der Schriftsteller, eitel, augenzwinkernd, an mehreren Stellen einfließen lässt.
Sag bloß, du hast den letzten Roman von Javier Cercas nicht gelesen. Was für einen Roman! Nicht zu fassen, seufzt Veronika. Ihr lest nicht mal die Romane, die von euch handeln. In welcher Welt lebt ihr, Freunde?
Diese selbstreferenziellen Einwürfe zählen zu den originelleren und literarischsten Stellen in diesem Roman, der über weite Strecken leider nicht an die früheren gesellschaftspolitisch relevanten Werke des Bestsellerautors Javier Cercas heranreicht. Schon Terra Alta, der erste Teil seines Ausflugs ins Krimi-Genre, der im Drogenmilieu spielte, zeichnete sich vor allem durch drastische Schilderungen von Gewalt und eine extrem verzwickte Story aus. Die Erpressung jetzt berichtet von einer Clique Heranwachsender aus den besten Kreisen Barcelonas, die junge Mädchen mit K.O.-Tropfen gefügig machen. Die anschließenden Gruppenvergewaltigungen nehmen sie auf Video auf. Viele Jahre später wird die Bürgermeisterin von Barcelona, die auf einem der Filme zu sehen sein soll, von einem Unbekannten erpresst. Das Seltsame dabei, sie hat sich gar nicht als Opfer gefühlt, sondern mehr oder weniger freiwillig bei dieser Orgie mitgemacht.
Ich bin eine freie Frau. Das war ich in meiner Jugend und bin es heute noch, da ich nicht mehr ganz so jung bin. Der Herdengeist ist nicht meine Stärke, auch nicht die politische Korrektheit. Normalität existiert nicht. Das ist bloß ein Schwindel, sowohl beim Sex wie bei allem Übrigen.
Der Ermittler Melchor Marin verkörpert den Typus cooler Kommissar, der auch noch die kompliziertesten Fälle im Alleingang löst. Manipulierte SIM-Karten stellen für ihn ebenso wenig ein Problem dar wie verschlüsselte Bitcoin-Konten. Seine Intuition beim Aufspüren der Täter ist phänomenal. Gleichzeitig ist er ein einfühlsamer Vater für seine Tochter, die er nach der Ermordung seiner Frau alleine aufzieht.
Bist du deshalb Polizist geworden, damit die Bösen nicht gewinnen?
Fragt ihn das Mädchen. Und Melchor Marin?
Denkt an Javert, den unbeugsamen Polizisten, der in die Elenden Jean Valjean eisern bis zum Ende verfolgt. Und er denkt auch daran, dass er Victor Hugos Roman zum ersten Mal im Gefängnis Quatre Camins gelesen hatte, als er fast noch ein Junge gewesen war. Und wie ihm daraufhin der wilde Wunsch befallen hatte, Polizist zu werden und die Mörder seiner Mutter zu finden.
Neben seiner persönlichen Agenda, Rache für die bestialische Ermordung seiner Mutter, einer Straßenprostituierten, hat Melchor Marin auch noch einen Sinn für Literatur. Mit Hugos Die Elenden hat er sich aus einer prekären Kindheit zum erfolgreichen Ermittler emporgelesen. Leider kann Javier Cercas mit seiner Sprache, die er in diesem Roman verwendet, die literarische Fallhöhe, die mit dem französischen Meisterliteraten des 19. Jahrhunderts ins Spiel kommt, nicht halten. Ein Großteil des Texts ist dialogisch geschrieben. Das lässt sich gut verfilmen. Die Charaktere bekommen keine Tiefe. Auch Melchor Marin wirkt eher wie ein Stereotyp vom einsamen Großstadt-Cowboy mit schwerer Kindheit. Oft verheddern sich die Sätze in sinnlosen Details. Der Versuch, Umgangssprache zu verwenden, mündet im Deutschen immer wieder in hölzernen Formulierungen. Und Susanne Langes Übersetzung schafft es leider nicht, allen Ungelenkheiten auszuweichen.
Dann sieht er auf das dunkle iPad, fährt mit der Fingerkuppe darüber und es erhellt sich.
Würde man auf Deutsch nicht sagen, er blickt auf das iPad und es wird hell? Auch warum die Pressesprecherin der Polizeipresse Beauftragte genannt wird, ist ein Rätsel. So wie viele der Wendungen und Windungen im Plot, die oft nur unter Aufbietung allen guten Willens nachvollziehbar sind. Ganz ähnlich wie bei vielen Tatortfolgen im deutschen Fernsehen. Der Roman heißt im Original Independencia. Man erwartet daher, dass die katalanische Unabhängigkeitsbewegung zur Sprache kommt. Javier Cercas ist in der Extremadura geboren, aber in Girona aufgewachsen und spricht katalanisch. Er ist ein prononcierter Kritiker der Bestrebungen, sich von Spanien zu lösen. Mit dieser Haltung hat sich der vielfach ausgezeichnete Schriftsteller schon eine Menge Ärger bis hin zu gewaltigen Shitstorms in den sozialen Medien eingehandelt. Die politische Gegenwart seiner Region kommt in dem Roman allerdings kaum vor. Die Einbettung in Stadt und Land bleibt anekdotisch. Die Wohnungskrise in Barcelona wird ebenso willkürlich angetupft wie die restriktive Politik der Stadt gegenüber Migranten. Das Buch wirkt insgesamt matt und lau, in sprachlicher, atmosphärischer und dramaturgischer Hinsicht. Man ist selbst überrascht, dass man den Roman, hat man sich erst einmal festgelesen, trotzdem bis zum bitteren Ende verschlingt. Also, immerhin spannend, wenn auch auf einem ziemlich vordergründigen Level, ist dieser blutrünstige Barcelona-Krimi.
Das sagt Dirk Furig über Die Erpressung von Javier Cercas, aus dem Spanischen übersetzt von Susanne Lange, erschienen bei S. Fischer. 2021 war ein wichtiges Jahr für die afrikanische Literatur in der Welt. Da wurden unmittelbar nacheinander der aus Tansania stammende Autor Abdulrazak Gurna mit dem Literaturnobelpreis und die simbabwische Autorin Tsitsi Dangarembga mit dem Friedenspreis des deutschen Buchhandels geehrt. Seitdem ist afrikanische Literatur auch bei uns stärker im Gespräch. Und jetzt gibt es sogar einen neuen Verlag dafür, den Interkontinentalverlag, im Untertitel Verlag für afrikanische und afrodiasporische Literatur. Und wer beim Namen Interkontinental jetzt gestutzt haben sollte, hat dies zu Recht getan. Der Verein Interkontinental organisiert auch das African Book Festival in Berlin. Ich habe Carla Kutzner von Interkontinental gefragt, war die neue Aufmerksamkeit für afrikanische Literatur der Anlass für die Verlagsgründung oder war das schon früher geplant?
Das war auf jeden Fall schon früher geplant. Wir arbeiten ja schon viele Jahre jetzt mit Interkontinental und bringen sozusagen afrikanische und afrodiasporische Stimmen in den deutschsprachigen Raum. Und unser Unternehmen entwickelt sich sehr organisch. Das heißt, der Verlag hat eigentlich eher auf den anderen Aktivitäten aufgebaut. Die Idee, den Verlag zu gründen, ist tatsächlich schon auch einige Jahre alt.
Es gibt ja durchaus einige Verlage, die sich um afrikanische Literatur kümmern. Orlando zum Beispiel, Peter Hammer, Akono, die Reihe Afrika Wunderhorn. Warum braucht es jetzt einen weiteren neuen Verlag? Gibt es da noch eine Lücke?
Ich würde sagen, ja, ohne die Ergebnisse und Ziele der anderen Verlage zu schmälern. Also wir sind natürlich in guten Austausch auch mit den alteingesessenen und sehr erfolgreichen Verlagen wie Wunderhorn oder Peter Hammer. Wir haben aber einen etwas anderen Fokus. Also wir wollen den Verlag etwas moderner gestalten. Wir wollen, wie wir so schön sagen, den Staub von den Regalen holen. Wir präsentieren frische Cover-Designs. Unsere ganze Arbeit basiert darauf, dass wir wirklich gegen jegliche Stereotypisierungen kämpfen. Ich glaube, es kann auch nicht genügend Verlage geben, die afrikanische Stimmen präsentieren.
Bevor wir aufs Verlagsprogramm genauer eingehen, Frau Kutzner, einmal kurz zu dem Untertitel. Afrikanische und afrodiasporische Literatur haben Sie im Programm. Das beschreibt ja eine wichtige Tatsache. Vieles von dem, was über Afrika geschrieben wird, wird nicht dort geschrieben und veröffentlicht. Wie definieren Sie denn, welche Titel und welche Autorinnen und Autoren bei Ihnen im Verlagsprogramm Platz finden?
Also wir brauchen im weitesten Sinne einen afrikanischen Bezug. Und es geht uns natürlich schon auch darum, Stimmen zu präsentieren, die ansonsten keinen Platz finden im deutschen weißen Mainstream-Programm. Es gibt natürlich viele auch große Publikumsverlage, die beispielsweise mittlerweile schwarze US-amerikanische Stimmen verlegen. Darum geht es uns aber nicht in erster Linie, sondern wir wollen wirklich die Bücher und die AutorInnen, die vom afrikanischen Kontinent kommen, egal in welcher Wohnung sie schreiben. Also sie können meinetwegen wie Jennifer Nansubuga Makumbi auch in Manchester wohnen und lehren. Aber ihre Bücher und ihr Schreiben hat wirklich einen afrikanischen Hintergrund und thematisiert eben auch wirklich afrikanische, in dem Falle ugandische Themen. Und darum geht es uns.
Jetzt liegen vier Bücher mit dem ersten Programm vor. Eine Gesellschaftssatire, ein Coming-of-Age-Roman, einer über zwei Frauenschicksale im kolonialen Namibia und ein Essayband, der die Frage von Race in der Partnerschaft in den Blick nimmt. Das klingt so ein bisschen nach einem Querschnitt durch die jüngere, modernere afrikanische Literatur.
Ja. Genau, das war auch unser Ziel. Also das erste Verlagsprogramm ist natürlich immer was Besonderes. Wir wollten eine möglichst große Bandbreite einfach präsentieren. Und wir haben natürlich dann abgewägt, was bringen wir in diesem Jahr, was bringen wir im nächsten Jahr, sodass wir möglichst viele diverse Stimmen auch einfach präsentieren können, jetzt schon im ersten Jahr.
Der erste Titel Ihres Programms und der, auf den ich persönlich am gespanntesten bin, das ist Black Ass von Igoni Barrett. Mögen Sie dazu vielleicht zwei Sätze sagen?
Black Ass war tatsächlich auch eins unserer Gründungsbücher. Wir haben ja auch eine Buchhandlung, die wir vor 4 Jahren gegründet haben für afrikanische und afrodiasporische Literatur. Und Black Ass war immer einer unserer Bestseller schon seit langer Zeit. Igoni Barrett hat den Roman jetzt auch schon vor 7 oder 8 Jahren geschrieben. Er ist aber zeitlos in dem Sinne. Es ist eine Geschichte, die auf Kafkas Verwandlung basiert. Ein junger Nigerianer wacht am Morgen seines Jobinterviews auf und findet sich nicht als Ungeziefer wieder, sondern als weißer Mann und begibt sich dann auf eine Odyssee, merkt, dass ihm auf einmal Türen offen stehen, die ihm ansonsten verschlossen bleiben, beginnt sich mit weißen Privilegien auseinanderzusetzen, ist aber gleichzeitig weiterhin ein totaler Nigerianer. Also er hat noch den Akzent, er hat den Namen und in dem Zusammenspiel, wie natürlich alle Menschen dann in Lagos auf ihn reagieren und wie er damit umgeht, das nimmt natürlich auch nicht nur die nigerianische Gesellschaft in den Blick, sondern eben auch einfach unsere Gesellschaften großer Megacities, wie wir auf Weißsein schauen, auf Schwarzsein schauen, wie wir mit Privilegien umgehen. Und das ist einfach sehr, sehr komisch, sehr intelligent und ja, auch eben politisch.
Frau Kutzner, ein bisschen tollkühn sind Sie aber schon in diesen wirtschaftlich schwierigen Zeiten, einen neuen Verlag an den Start zu bringen, oder?
Ja. Also ich glaube, es braucht diesen Verlag und es braucht auch einfach diese Präsentation von der Literatur in dem Sinne, wie wir es tun. Also es geht uns darum, nicht noch eine weitere Veranstaltung in irgendeinem Kellerloch in Berlin zu machen, sondern diese AutorInnen, die gehören auf große Bühnen, die Bücher gehören in großer Anzahl gedruckt und die gehören wirklich in jedes Bücherregal und in jeden Buchladen. Ich finde, es ist einfach so wichtig, nicht eine weitere Nische zu machen, sondern genau aus dieser Nische die afrikanische Literatur rauszuholen und sie als das zu präsentieren, was sie ist, sodass sie letztendlich in den Kanon auch aufgenommen werden kann und wir auch nicht mehr von afrikanischer Literatur sprechen müssen, sondern es dann einfach wirklich Literatur ist. Darum geht es uns.
Carla Kutzner vom Verein Interkontinental über ihren neuen Verlag und über Sichtweisen auf die afrikanische Literatur. Die Frankfurter Buchmesse kann im Oktober ohne Corona-Auflagen stattfinden. Neben dem Gastland Spanien soll es einen Schwerpunkt auf ukrainischer Literatur geben und zur Eröffnung kommt unter anderem das spanische Königspaar. Das wurde heute gemeldet. Kultur heute berichtet ab 17.35 Uhr über die gestrige Eröffnung des Internationalen Literaturfestivals Berlin. Und jetzt folgen erstmal die Nachrichten. In Forschung aktuell geht es danach unter anderem um das neue Infektionsschutzgesetz. Das war der Büchermarkt mit Dina Netz am Mikrofon. Einen guten Tag noch.